ARD.
Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer vom Münchner Odeonsplatz von der Großkundgebung der katholischen Kirche. Das Kreuz bleibt gestern, heute, morgen.
Das, was ihr da hört, das ist eine Live-Übertragung des Bayerischen Rundfunks aus der Münchner Innenstadt am 26. September 1995.
In der letzten Stunde hat sich der Münchner Odeonsplatz gefüllt. Die Menschen stehen Kopf an Kopf.
Mehr als 30.000 Menschen sind zu dieser Demo gekommen, aus allen Teilen Bayerns. Es gab sogar Sonderzüge, um die Menschen nach München zu bringen.
Der Wettergott, nein, in diesem Fall muss man angesichts des Themas sagen, der liebe Gott selbst hat ein Einsehen gehabt. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint, ein paar weiß-blaue Wolken. Rundherum sieht man Transparente, das Kreuz ist Quelle und Mitte des Lebens. Das Kreuz, ein Stück Heimat, Hoffnung für die Welt. Dieses Plakat gibt es gar in Bayerisch, in Kiswahili und in Esperanto.
Ein Mann. Worüber sich diese 30.000 Menschen, die sich da auf dem Odeonsplatz so drängen, aufregen, das ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Das ist da gerade mal einen Monat her.
Bis zu diesem Urteil im Jahr 1995 stand in der bayerischen Volksschulordnung, dass in jedem Klassenzimmer ein Kreuz hängen muss. Und Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, hat diese Regelung gekippt. Die Richter haben gesagt, das verstößt gegen die Glaubensfreiheit.
Aber viele Menschen in Bayern, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Die sind geschockt. Innerhalb weniger Monate sammelt die katholische Kirche 700.000 Unterschriften.
Wir zeigen öffentlich, wie viel uns am Kreuz liegt und was uns das Kreuz bedeutet.
Kardinal Friedrich Wetter, das ist damals der Erzbischof von München und Freising und Vorsitzender der Bayerischen Bischofskonferenz. Er spricht auch bei der Demo.
Wir zeigen aber auch, wie sehr wir uns durch den Richterspruch aus Karlsruhe irritiert und verletzt fühlen.
Das ist die Seite der Kirche. Aber wie geht jetzt der Staat, wie geht Bayern mit diesem Urteil um?
Ihr hört immer diese Bayern, einen Podcast über bayerische Extrawürste.
Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht, wo es hier anders läuft als in anderen Bundesländern. Und wir klären, welche Auswirkungen das hat, bis heute.
Das hier ist Folge 6. Gott mit dir, du Land der Bayern. Ihr findet alle Episoden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Maximilian Heim, aufgewachsen in Stuttgart und seit 10 Jahren in München. In meiner Schulzeit in Baden-Württemberg vor 15, 20 Jahren, da hat Religion quasi keine Rolle gespielt.
Und ich bin Lisa Weiß. Ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen mit dieser ganzen christlichen Prägung. Ich bin katholisch getauft, ich war im evangelischen Kindergarten. Und ja, in der Grundschule, da haben wir jeden Morgen gebetet. Und irgendwo neben der Tafel, da hing eben dieses Kreuz. Das hat damals, also so Anfang, Mitte der 90er, fast keiner hinterfragt.
Aber warum eigentlich nicht? Was ist das für eine besondere Verbindung zwischen der Kirche einerseits und dem bayerischen Staat und der Gesellschaft andererseits? Und was hat sich da heute, rund 30 Jahre später, geändert?
Genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Vor allem über die Verbindung zwischen der katholischen Kirche und der Staatsregierung. Die gibt's nämlich selbst dann, wenn ein Protestant Ministerpräsident ist.
Irgendwie war ich sehr religiös, bin immer in die Kirche gegangen und wollte auch ganz dringend Ministrantin werden. Und das war meine größte, erste quasi feministische Auseinandersetzung in der katholischen Kirche.
Das ist Claudia Stamm. Sie ist die Tochter der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Die ist im Oktober 2022 gestorben. Über Barbara Stamm haben viele gesagt, sie ist das soziale und auch christliche Gewissen der CSU.
Und Claudia Stamm, die will als Kind eben unbedingt Ministrantin werden. Aber das darf sie nicht, weil sie ein Mädchen ist.
Ich fand das unmöglich. Mich hat das total aufgeregt. Also das war schon so mal das Erste, wo ich dann gedacht habe, weiß nicht, ob das so ganz meine Heimat wird.
Claudia Stamm, die kommt 1970 auf die Welt. Und sie wächst auf in einem christlichen Elternhaus, im durch und durch katholischen Würzburg. Claudia Stamm ist auch mal in einem Internat, das von Ordensfrauen geleitet wird. Das Kreuz im Klassenzimmer, für sie ist das damals selbstverständlich. Und die Zeit im Internat, die ist nicht schön.
Ich habe da eine ganz schlimme Zeit erlebt. Wir hatten eine wirklich schlimme Ordensschwester auf unserem Stock, die drangsaliert uns hat. Und ein sehr komisches, rigides Regiment da geführt hat, auch viel geschrien hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwie ziemlich schnell meine Eltern bearbeitet, dass ich da raus will. Aber tatsächlich hat es diese Ordensschwester dann auch wirklich geschafft, dass ich ein ganz großes Fragezeichen an die Kirche schon mal gesetzt habe.
Eva Karl Faltermeier ist 13 Jahre jünger als Claudia Stamm. Sie ist 1983 geboren, sie ist in der Oberpfalz aufgewachsen und sie durfte ministrieren. Aber ansonsten hat sie vieles ganz ähnlich erlebt wie Claudia Stamm, mit einem Unterschied. Sie schaut deutlich positiver auf ihre Kindheit in der katholischen Kirche.
Ich bin ja von meinen Eltern sehr christlich-katholisch erzogen worden, aber man sagen muss nicht bei Gott. Also wir waren Ministranten und ich habe mit der Kirche als Kind grundsätzlich eine gute Verbindung, weil wir einen super Pfarrer gehabt haben, einen tollen Gemeindereferenten. Wir haben Ministrantenfahrten nach Rom und überall hingemacht. Ich habe null negative Erfahrungen gehabt. Im Gegenteil, das war eigentlich immer das, was alles zusammengehalten hat.
Ihr katholisch sein, das hat sie damals nicht groß hinterfragt.
Du warst einfach katholisch, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Also es war wirklich so eine Dorfkindheit.
Eva Karl Faltermeier, die ist aus Eichhofen im Landkreis Regensburg. Sie ist Kabarettistin geworden und die Gegend, in der sie aufgewachsen ist, die beschreibt sie auf der Bühne so.
Das ist so ein Tal, das heißt Tal der schwarzen Laber. Weiß ich bis heute nicht, ob das jetzt so heißt, weil da nie eine Sonne scheint oder weil da jeder immer CSU gewählt hat.
Ihr Vater, Josef Karl zum Beispiel, der ist CSUler und er ist Jahrgang 1950 und seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik. Zur CSU kommt er durch seine Mitgliedschaft in der katholischen Landjugend. Das ist eine ganz typische Biografie für Politiker der CSU. Gerade auf dem Land gibt es früher fast nur kirchliche Verbände. Kolping, den katholischen Sportbund DJK und eben die Landjugend.
Das war bei mir übrigens auch noch so. Also fast alle Angebote für Kinder und Jugendliche, die sind damals bei mir in der Gegend von der katholischen oder von der evangelischen Kirche organisiert worden.
Ich war Vorstand der Landjugend, also der Burschengruppe. Ja, und dann haben sie ein paar alte Männer aufstellen lassen und dann haben irgendwann einmal meine Jungen zu mir gesagt, warum sind wir nicht dabei? Lass die halt aufstellen.
Und letztlich ist so übrigens auch seine Tochter Eva Karl Faltermeier entstanden.
Das war irgendwie der Weg in die Heirat mit meiner Mama, weil das war so in diesem Dreieck zwischen Landjugend, CSU und Wirtshaus haben sie die kennengelernt.
Bevor wir mit der Familie Karl, mit den beiden Generationen, übers christliche oder vielleicht ja gar nicht mehr so christliche Bayern reden, da schauen wir aber nochmal ins Jahr 1995 zum Kruzifixurteil. Bis heute, sagen manche, hat es noch nie eine größere Aufregung wegen eines Verfassungsgerichtsurteils gegeben, also in ganz Deutschland nicht.
Und besonders spannend ist da, wie die bayerische Staatsregierung darauf reagiert, dass die Kreuzpflicht im Klassenzimmer verfassungswidrig ist.
Sie ruft erstmal dazu auf, sich einfach nicht an das Urteil zu halten. Aber komplett kann sie das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht ignorieren.
Was er und seine Partei da vorhaben, das ruft der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber den 30.000 auf dem Odeonsplatz zu. Stoiber argumentiert nicht mit der Religion, sondern mit der Tradition.
Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns ist in jedem Klassenzimmer ein Kreuz anzubringen.
Und dann macht Stoiber noch einmal unmissverständlich klar:
Grundsätzlich gilt für mich, die Kreuze bleiben.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, Bayern ist damit durchgekommen. Mehr oder weniger jedenfalls. Bis heute wird das Kreuz nur abgenommen, wenn jemand dagegen klagt und nachweisen kann, dass es Schüler oder Lehrer in irgendeiner Form beeinträchtigt.
Als Edmund Stoiber vor diesen ganzen anderen demonstrierenden Menschen am Odeonsplatz seine Rede hält, da gehen wir, Lisa und ich, noch zur Schule. Ich in Baden-Württemberg und sie in Bayern.
Wir sind also in etwa die Generation von Eva Karl Faltermeier, der Kabarettistin. Beim Kruzifixurteil, da ist sie gerade Schülerin an einem Regensburger Gymnasium.
Für mich war das normal, dass das Kreuz da hängt. Und für mich war es auch okay, wenn es abgenommen wird. Weil ich dann auch in der Schule ja schon gemerkt habe, als die Diskussion war, so in der 7., 8. Klasse, dass meine ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen gesagt haben, ich darf jetzt ausdrehen oder ich glaube nicht mehr an die Kirche. Wir haben ja viel diskutiert im Religionsunterricht und so und da ist viel ums Zölibat gegangen und dann habe ich mir gedacht, mei, soll sich jeder für sich selber entscheiden.
An das Kruzifixurteil erinnert sich auch der Vater von Eva Karl Faltermeier, Josef Karl. Und der hat da ganz anders drauf reagiert als seine Tochter.
Da war in Regensburg eine Demo. Das war bisher in meinem Leben die einzige Demo, wo ich mitgegangen bin. Ich war der Meinung, das ist ein Symbol der mitteleuropäischen Lebensweise irgendwie und auch unserer Geschichte. Und drum, ich war dafür, dass das Kreuz hängen bleibt.
Und Josef Karl argumentiert, wie viele andere damals auch, dass die Nationalsozialisten Kreuze abgehängt haben. Und dass schon deshalb so ein Urteil überhaupt nicht gehe. Also wegen dieser Symbolik.
Wenn man es vor dem Hintergrund betrachtet, dann klar. Aber ich habe halt ganz viele muslimische Mitschüler gehabt. Wir waren in so einem Melting-Pot-Schule gewesen. Die sind alle da gestanden. Die haben nicht mal das Wort uns erkannt. Und dann habe ich mir gedacht, was soll das?
Eine Sache, die ärgert Eva-Karl Faltermeier damals aber so richtig. Das ist ein Kommentar von Florian Pronold. Der ist zu der Zeit Vorsitzender der Jusos. Das ist der SPD-Nachwuchs.
Ich weiß noch, dass der gesagt hat, der Lattengustel. Und da muss ich sagen, dieser Lattengustel hat mich extrem geärgert. Weil da ist drum gegangen, wenn jemand an einem Kreuz hängt und hingerichtet wird, dann rede ich nicht so über den. Es ist jetzt gar nicht mal unabhängig von der Religion.
Dafür hat Florian Pronold damals aber auch Ärger von der damaligen SPD-Landesvorsitzenden bekommen, von Renate Schmidt.
Den habe ich dann schon einigermaßen eingenordet.
Renate Schmidt ist die erfolgreichste bayerische SPD-Politikerin der letzten Jahrzehnte. Sie ist selbst evangelisch, war aber zwischendurch nicht in der Kirche. Kurz vor dem Kruzifixurteil ist sie wieder eingetreten.
Die SPD, die hat sich über die Jahrzehnte immer auch abgearbeitet. An diesem bayerisch ist gleich christlich ist gleich CSU. Also beim Kruzifixurteil zum Beispiel, da wusste die SPD nicht so recht, wie sie sich verhalten soll. Das war ein Dilemma. Einerseits waren viele SPDler damals gläubig. Andererseits, sich gegen eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts aufzulehnen, das ist schon krass.
Renate Schmidt, die erinnert sich daran, wie sie einen Parteifreund um Rat gefragt hat. Der war Mitglied der evangelischen Landessynode. Das ist sozusagen das evangelische Kirchenparlament.
Und ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er soll zu dieser Demonstration mitgehen. Und das gab also dann einen Aufruhr in der SPD-Landtagsfraktion. Da gab es also großes Unverständnis, wieso er das machen konnte und dass die CSU, was natürlich gestimmt hat, dieses Urteil nur instrumentalisieren würde und versuchen würde, die Kirchen zu instrumentalisieren.
Also, in Bayern sind gerade die katholische Kirche und die Staatsregierung mit der regierenden CSU damals 1995 immer noch richtig eng miteinander verbunden. Und das kommt auch aus der Geschichte. In Bayern gab es früher mal unglaublich viele Klöster, mehr als anderswo in Deutschland. Und bis in die 1960er waren gerade auf dem Land fast alle höheren Schulen Klosterschulen. Das heißt, die gesamte Elite war eigentlich kirchlich geprägt. Und klar, das hatte dann auch Einfluss auf politische Entscheidungen.
Viele kirchliche Privilegien, also dass die Kirchen Einfluss nehmen können, die sind in einem Konkordat festgeschrieben, also in einem Vertrag, in dem Fall zwischen Bayern und dem Vatikan.
Und dann zahlt der Staat auch immer noch viel Geld an die Kirchen. Und zwar deswegen, weil der Staat vor gut 200 Jahren den Kirchenbesitz abgenommen hat. Eben durch diese Säkularisierung, das heißt so viel wie Verweltlichung.
Und dafür werden die Kirchen bis heute sozusagen Jahr für Jahr entschädigt. Da geht's um ziemlich viel Geld. 2022 hat Bayern gut 100 Millionen Euro für die katholische und die evangelische Kirche zusammengezahlt. Mit diesem Geld bezahlt die Kirche dann unter anderem ihre Geistlichen und hält ihre Immobilien in Schuss. Das heißt also, dass auch ich, altes Heidenkind, vieles von diesen Kirchen mitfinanziere, über meine Steuern.
Eine Alternative zu diesen Staatsleistungen wäre, dass der Freistaat die Kirchen einfach einmal ausbezahlt und dann ist Schluss. Das können sich sogar manche Bischöfe vorstellen.
Wer das aber nicht will, das ist der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder. Der hat den Bayerischen Evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg in Mittelfranken besucht und den Gläubigen dort das hier gesagt.
Es gibt öffentliche Diskussionen um die Ablösung von Kirchenleistungen. Dahinter steht im Übrigen nichts anderes als, drängen wir Kirche aus dem öffentlichen Leben irgendwie hinaus. Die sollen da ihr Zeug machen, aber sollen uns quasi in der öffentlichen Wahrnehmung nicht berühren. Ich möchte das nicht. Ich möchte für Bayern, dass Kirche im öffentlichen Bewusstsein weiter eine ganz wichtige Rolle für unser Land spielt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Bei den Protestanten auf dem Hesselberg kommt das richtig gut an. Söder sagt das, was vermutlich viele hören wollen.
Musik Schauen wir nochmal zurück in die Geschichte. Wie eng Kirche und Gesellschaft früher verbandelt waren, das habe ich zwar selbst nicht mehr erlebt, aber mir haben immer wieder Leute erzählt, dass dann auch in den 50er, 60er Jahren in der Kirche ganz deutlich gesagt worden ist, wo man sein Kreuzerl in der Wahlkabine machen sollte.
So was Ähnliches hat auch Renate Schmidt gehört. Und die frühere SPD-Chefin, die sagt, da ging's gegen ihre Partei.
Es gab ja richtig gehende Feindseligkeit, insbesondere der katholischen Kirche gegenüber der SPD. Es sind Kanzelreden gehalten worden.
Und Josef Karl, der Vater von Kabarettistin Eva Karl Faltermeier, der hat nicht nur irgendwas gehört. Der erinnert sich wirklich daran, dass Kirche und Politik in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengehört haben, bei ihm daheim in der Oberpfalz.
Solange ich mich jetzt politisch erinnern kann, gab es auch Pfarrer, die im Gemeinderat saßen. Es gab welche im Landtag, es gab welche in den Kreistagen. Ich habe auch Pfarrer in Erinnerung, die bei der SPD waren. Also die Masse wird wohl CSU nahe gewesen sein. Und die haben eine Politik natürlich schon im Dorf betrieben. Da hat der Bürgermeister und der Pfarrer und der Lehrer, da haben natürlich die drei sozusagen ja ein bisschen das Ganze schon regiert und miteinander gesagt, das machen wir so und das machen wir so.
Claudia Stamm, die Tochter der CSU-Politikerin Barbara Stamm, die hat sich von diesem ganzen Katholizismus schon als Schülerin distanziert.
Ich fand an Würzburg eben genau dieses Gefühl, dass aufgrund des sehr katholischen so eine Art Überwachung auch da ist. Also so hängt der Nachbar am Sonntag die Wäsche auf oder nicht. Er hat sich bei mir ausgeartet in, hat die Tochter von der Stamm ein Loch in der Hose. Ich habe das mit Kirche auch gleichgesetzt. Und von daher, glaube ich, war das jetzt weder für meine Eltern noch für sonst irgendjemand noch mal eine große Überraschung, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr in den katholischen Religionsunterricht gehen.
Stattdessen ist sie politisch aktiv, in der Schule, auf der Straße und zu Hause. Und das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht wundern, sie streitet viel mit den christlich-konservativen Eltern.
Obwohl die nicht nur klassisch-konservativ unterwegs waren. Immerhin war Barbara, also die Mutter, voll berufstätig, als Spitzenpolitikerin der CSU. Sie kann damals oft nicht zu Hause beim Mann und den drei Kindern sein, wegen politischer Termine. Und trotzdem verteidigt sie in der Öffentlichkeit immer das traditionelle Familienbild der CSU.
Das war schon auch der Vorwurf von uns Kindern, dass sie ja nicht das, was sie selber nicht lebt, dann immer irgendwo verkündet. Das war schon zweischneidig. Aber zu Hause, wenn wir dann da waren, war es ja schon wieder ziemlich klassisch. Also da war es dann schon so, dass natürlich meine Mutter den Tisch abgeräumt hat und nicht mein Vater oder sowas. Das ist jetzt nicht so, dass dann die emanzipierte Politikerin gesagt hat, jetzt räumst du mal ab und ich bleib sitzen, weil ich habe ja die ganze Woche wirklich viel gearbeitet. Es ist trotzdem relativ klassisch gewesen zu Hause.
Im Jahr 1990 tritt Barbara Stamm bei der Oberbürgermeisterwahl in Würzburg an. Und dieses traditionelle Familienbild, das ist damals auch Thema, sagt Claudia Stamm.
Mein Bruder hat sich mal den Spaß gemacht, weil wir mitgekriegt haben, wie die Stimmung in der Stadt ist und auch wie da mit ganz miesen Mitteln gegen sie gearbeitet wurde und hat ein paar Leute befragt, also ohne dass sie wussten, wer er ist. Und die haben dann eigentlich alle gesagt, ja, die sollen nur schauen, dass sie mal zu Hause ist und ihre Kinder und hinterm Herd. Und da war es dann eben auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn jetzt diese Gesellschaft so tickt, dass man auf einmal wieder nicht akzeptieren möchte, dass eine Frau das wird, dann unterstütze ich sie und habe mich für Wahlplakat oder was auch immer zur Verfügung gestellt, was ich hier vorher schon die ganze Zeit mich geweigert hatte.
Claudia Stamm ist damals 20 und politisch längst ganz anders unterwegs. Also diese Wahlkampfunterstützung, die ist schon was Besonderes.
Aber das hilft auch nicht mehr. Barbara Stamm, die verliert und sagt noch am Wahlabend:
Ich habe in den letzten Wochen so viel mitgemacht und im Grunde genommen konnte ich diese Wahl gar nicht mehr gewinnen. Es hat sicher eine Rolle gespielt, dass ich eine Frau bin aus dem konservativen Lager, die keine Frauen im anderen Lager anspricht und konservative Frauen können sich eine Frau als Oberbürgermeisterin nicht vorstellen. Noch dazu nicht in Würzburg.
Also das ist echt ironisch. Barbara Stamm wird der Opfer von diesem konservativen bayerischen Familienbild, das sie verteidigt, aber nicht lebt.
Claudia Stamm, die zieht dann zum Studium weg aus Würzburg. Sie landet schließlich in Berlin.
Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass natürlich der Blick auf Bayern eben genau der ist, dass Frauen kein bisschen gleichgestellt sind, sondern halt eben eher hinterm Herd bleiben, weil sie jetzt die Wahl haben oder wollen, sondern weil das halt normal ist, weil es halt traditionell ist. Damals war es echt extrem, fand ich.
Das alles hat sehr wahrscheinlich mit dem Einfluss der Kirche zu tun. Die hat das traditionelle Familienbild der CSU geprägt, also der Partei, die Bayern da schon über Jahrzehnte regiert und gestaltet hat.
Und Eva Karl Faltermeier, die Kabarettistin, die noch mal 13 Jahre jünger ist als Claudia Stamm, die hadert auch ganz schön mit dem Frauenbild der katholischen Kirche.
Warum können Frauen nicht auch Pfarrer werden? Und wieso können Frauen dann nicht in dieser Hierarchie bis ganz oben aufsteigen? Das ist doch rückständig. Ich kann ja als Frau Kirchensteuer zahlen, wenn ich ordentlich verdiene. Das darf ich dann schon machen. Und da fühle ich mich nicht repräsentiert.
Sie bringt dann ein persönliches Beispiel.
Ich bin geschieden. Da war keine Seelsorge da. So. Selbst wenn ich da hingegangen, was weiß denn dieser Mo über meine Lebenswirklichkeit mit zwei Kindern, mit wem soll ich denn da reden? Ne? Ich will als Pfarrer jemanden, der im Leben steht, der, sagen wir mal, basisdemokratisch ist und kann auch Pfarrerin sein. Warum nicht?
Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass ein Arzt in München, der hier im Raum anwesend ist, ein Massentöter ungeborenen Lebens ist. Weil besagter Arzt erklärt hat, insgesamt über 30.000, ich erkläre es Ihnen nochmal, Herr Kohler, weil Sie bitte immer Schwierigkeiten haben, genau zuzuhören. Das merke ich an Ihren Zwischenrufen, Herr Kohler, dass er bereits damals 30.000 Abbrüche durchgeführt hat.
Massentöter? Rufmord? Was ist da los im Bayerischen Landtag?
Wir sind im Jahr 1996, also kurz nachdem das Bundesverfassungsgericht das Kruzifixurteil gefällt hat. Im Landtag geht's da um Schwangerschaftsabbrüche, also um den Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch. Den hat der Bund damals neu geregelt, nach langem Hin und Her.
Das Ergebnis: Ein Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich strafbar. Aber wenn er bis zur 12. Woche gemacht wird und die Frau davor bei einer Beratung war, dann werden Frauen und Ärzte strafrechtlich nicht verfolgt.
Also eine Voraussetzung für eine straffreie Abtreibung ist ein Beratungsschein. Das ist ein Kompromiss, dem damals auch die CSU im Bund zustimmt.
Viele deutsche Bischöfe können bei diesem Kompromiss mitgehen. Aber der Vatikan, der ist dagegen, der ist grundsätzlich gegen Abtreibungen. Und der sagt, die katholischen Beratungsstellen, die dürfen keine solchen Beratungsscheine ausstellen.
Und das ist damals der Kern des Problems. Viele Beratungsstellen in Bayern sind mit der katholischen Kirche verbandelt. Und wenn eine Frau über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenkt, dann will sie ja nicht zu einer Beratung gehen, bei der sie auf keinen Fall einen Schein für die Abtreibung bekommt.
Das alles ist auch Barbara Stamm klar. Die ist zu der Zeit bayerische Familien- und Frauenministerin. Und sie ist in der Zwickmühle. Sie muss ein Beratungsnetz für Schwangere sicherstellen. Und sie braucht dafür aber eben auch die katholische Kirche als Verbündete. Das erzählt Barbara Stamm dann später mal.
Ich wollte haben, dass die katholische Kirche in der Schwangerenberatung der staatlichen Anerkennung bleibt. Wir haben auch dann das Schwangerenberatungsgesetz in Bayern dahingehend formuliert. Also wir haben gesagt, die Frauen dürfen nicht nur den Wunsch äußern, sondern sie müssen ihre Gründe angeben. Das hat natürlich zu großen politischen Diskussionen geführt.
Bayern versucht es also mal wieder mit einem bayerischen Extraweg und legt eigene Gesetze vor.
Also nochmal konkret. In diesen Gesetzen steht, dass Frauen bei der Beratung auch einen Grund angeben müssen, weshalb sie abtreiben wollen. Und, auch anders als im Rest Deutschlands, dürfen Ärzte nicht mehr als ein Viertel ihrer Einnahmen durch Schwangerschaftsabbrüche erzielen.
Die CSU setzt sich also durch. Erstmal. Sie hat damals eben auch die absolute Mehrheit im Landtag. Aber der Vatikan, der bleibt dabei. Keine Beratungsscheine für Abtreibungen.
Barbara Stamm, die hat also versucht, dem Vatikan entgegenzukommen. Aber das hat nicht geklappt. Und jetzt reicht's ja.
Sie zettelt eine kleine Revolution an. So erinnert sich jedenfalls ihre Tochter Claudia.
Da hat sie sich ja aufgelehnt gegen die Amtskirche und gesagt, wenn wir schon so einen Kompromiss haben, dann müssen wir den Frauen auch die Möglichkeit geben, auch sich katholisch sozusagen beraten zu lassen, von der Kirche beraten zu lassen. Als die Kirche da aussteigen wollte, hat sie ja was Eigenes auch für die Beine gestellt, ist dafür fast selber aus der Kirche rausgeschmissen worden, so ungefähr.
Was Claudia Stamm damit meint, Katholiken und Katholikinnen, alles Laien, die gründen damals Donum Vitae, einfach so, am Vatikan vorbei. Und immerhin mehrheitlich geduldet von den bayerischen Bischöfen.
Donum Vitae, das ist eine Schwangeren-Konfliktberatung, die ist zwar jetzt nicht offiziell kirchlich, aber christlich geprägt. Und die stellt Beratungsscheine aus. Barbara Stamm wird sich den Rest ihres Lebens dafür engagieren.
Diese bayerischen Gesetze zur Abtreibung, die wurden vom Bundesverfassungsgericht später kassiert, weil die bayerischen Regelungen nicht mit dem Bundesrecht vereinbar waren.
Also, beim Paragraph 218 wird das nichts mit Bayerns Extraweg, weil Bayern da vor dem höchsten deutschen Gericht scheitert.
In den 90ern, da verschiebt sich in Bayern ziemlich viel. Überzeugungen, Lebens- und Weltanschauungen, die verändern sich. Der Zeitgeist, der wird ein anderer.
Wobei damals auch vieles noch parallel verläuft. Da sind die einen, die für das Kreuz in den Klassenzimmern auf die Straße gehen, und die anderen, die dagegen klagen. Da sind die, die für Straffreiheit bei der Abtreibung kämpfen, und die anderen, die halten überhaupt nichts von "Mein Bauch gehört mir".
Damals kommen so langsam die Grünen auf in Bayern. Die sind gerade in Bayern nicht total links, sondern da gibt's auch wertkonservative und christliche Überzeugungen.
Und das bedeutet, wer sich in der Jugend in der katholischen Kirche engagiert, der landet nicht mehr ganz automatisch in der CSU, wie damals Josef Karl aus der Oberpfalz oder Barbara Stamm aus Würzburg. Da gibt's jetzt auch die Grünen als eine Alternative.
Claudia Stamm, die war zwischendurch auch mal bei den Grünen, sogar Landtagsabgeordnete. Zu den Grünen ist sie damals auch aus christlicher Überzeugung gegangen, sagt sie. Und?
Dass ich mich auch als wertkonservativ sehe. Und zwar nicht nur bezogen auf die Natur und die Schöpfung, sondern tatsächlich eben auch auf gewisse wichtige Werte, wo es eben darum geht, sich auch um den anderen zu kümmern und nicht nur um sich selbst. Ich glaube schon, dass da eben die Erziehung meiner Eltern und der Haushalt meiner Eltern eine große Rolle gespielt hat. Aber für mich war auch ganz klar, dass es eben damals, keine Ahnung, mit 13, 14, dass es die CSU auf keinen Fall sein würde. Zum Beispiel, weil es mir eben viel zu männlich auch war. Das war ja zum Himmel schreiend.
Die Kabarettistin Eva Kalf-Faltermeier, die ist ja ähnlich erzogen worden wie Claudia Stamm, christlich. Und auch sie hat es nicht in Richtung CSU gezogen. Ihren Vater, den CSUler, den hat das natürlich nicht gefreut.
Also ich habe ja bei der ersten Wahl die Grünen gewählt. Oder auf jeden Fall zu Fuß gehabt müssen und Zug fahren. Und das war nicht so schön. Aber er hat, also der hat damals auch gesagt, du kannst doch, also du bist ja auch gläubig und das ist ja schon die christliche Partei. Also das war ihm immer wichtig. Mir gegenüber hast du das schon oft so gerechtfertigt, ja, dass das die mit den christlichen Werten sind.
Sagen wir mal, diese Grundeinstellung zu Religion und zu einer CSU-Politik, das war schon irgendwo naheliegend. Wenn ich das Parteienspektrum anschaue, dann hat eigentlich in meinen Augen jede Partei ein paar Punkte, die mir gefallen hatten. Und bei der CSU ist halt eher das Bodenständige, auch die christliche Richtung.
Die Gesellschaft verändert sich, Bayern verändert sich. Wer sich aber nicht bewegt, das ist die katholische Kirche im Vatikan. Das Verhältnis zwischen bayerischem Staat und katholischer Kirche, zwischen Bayern und dem Vatikan, das ist damals angespannt. Auch weil der Vatikan Nein gesagt hat zur kirchlichen Schwangeren-Konfliktberatung, haben wir euch ja vorhin erzählt.
Und das, obwohl ein Bayer zu dieser Zeit Chef der Glaubenskongregation ist, Josef Ratzinger. Der wird von konservativen Kreisen verehrt, weil er zu Abtreibung, Ehe, Familie und Homosexualität richtig strikte Aussagen macht.
Sancte Romane Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
Als Ratzinger im April 2005 zum Nachfolger von Papst Johannes Paul II. Gewählt wird, da sind deshalb auch in Bayern nicht alle Katholiken euphorisch. Gerade diejenigen, die für Reformen sind.
Trotzdem kriegt Benedikt XVI. Bei seiner Bayernreise einen rauschenden Empfang. Ministerpräsident ist damals Edmund Stoiber von der CSU. Der gibt den Schülerinnen und Schülern sogar schulfrei. Auf dem Münchner Marienplatz stehen die Menschen dicht gedrängt und schwenken Fähnchen.
Unser deutscher Papst kehrt in seine bayerische Heimat zurück. Die christlichen Wurzeln in Bayern sind stark und kraftvoll. Ganz Bayern heißt sie mit offenen Armen und offenen Herzen willkommen.
Aber ist das wirklich so? Da ist doch vieles Inszenierung. Dieser Papstbesuch, der ist ein Event. Der Papst erreicht längst nicht mehr alle Menschen im Land.
Benedikt XVI., der kommt 2006 auch nach Regensburg, quasi zu den Karls.
Ich konnte dazu nichts sagen, weil ich habe als einzige Person beim H&M im Dez gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Die Schicht habe ich freiwillig genommen, weil da war nichts los.
Gearbeitet hat ihr Vater Josef Karl damals auch. Aber bei ihm ging es rund. Er war damals Pressesprecher der Regierung der Oberpfalz, also für diesen Papstbesuch in Regensburg irgendwie mit zuständig.
Jeder hat gespürt, das ist etwas unglaublich Einmaliges. Und dieser Regensburger, und der kommt jetzt daher und besucht uns. Und das hat Wirbel gemacht in allen Zeitungsredaktionen, beim Rundfunk, beim Fernsehen, überall bei den Menschen.
Außer bei mir. Also
es
mir
war, es war, ja.
Benedikt ist umstritten, auch das, was er sagt. Aber viele bayerische Landespolitiker schmücken sich trotzdem mit ihm. Besonders oft reist Edmund Stoiber als Ministerpräsident in den Vatikan und später der Protestant Markus Söder, als Benedikt schon emeritierter Papst ist.
Und selbst Florian Pronold, der SPDler, der Jesus am Kreuz Lattengustel genannt hat. Selbst der kann der Versuchung offenbar nicht widerstehen, erzählt Renate Schmidt.
Soviel ich weiß, war er dann irgendwann mal mit dem Ludwig Stiegler gemeinsam auch bei einer Audienz beim Papst. So ändern sich die Zeiten und die Menschen.
Dann kommt das Jahr 2010. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wird bekannt.
Ich kenne viele, die der katholischen Kirche seitdem den Rücken gekehrt haben, die nicht mehr Teil einer Institution sein wollen, in der so vieles schiefläuft. Und viele sind nur wegen des Missbrauchs ausgetreten.
Auch die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier ist im März 2020 gedanklich schon auf dem Weg zur Kirchenaustrittsstelle.
Das erzählt sie, während ihr Papa daneben sitzt. Und sie schaut ihn dabei nicht an.
Dann war auch Corona und dann habe ich gemerkt, das tat er mir aber übelst belasten, wenn ich jetzt halt ausdrehen tat. Und dann war halt auch dieser Punkt, bei Corona habe ich einfach nicht gewusst, wie geht's weiter, ne? Und wie entwickeln sich die Familien und wie lange hocken wir jetzt alle allein zueinander und so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das nicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch erst einmal nur dabei bleiben. Aber ich muss schon sagen, bei jedem Missbrauchsskandal, den ich mitkriege, bei immer wieder, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, die da auch Opfer geworden sind und so, es wackelt bei mir extrem. Es ist also ganz ein labiles Konstrukt, dass ich überhaupt nur dabei bin.
Und in dieser Zeit, als sich mehr Menschen von der Kirche abwenden, da stellt sich Markus Söder in den Eingangsbereich der Staatskanzlei und hängt dort ein bronzefarbenes Kreuz auf.
Dieses Kreuz war übrigens ein Geschenk des früheren Münchner Erzbischofs, Kardinal Friedrich Vetter. Dem ist später in einem Missbrauchsgutachten ebenfalls Fehlverhalten vorgeworfen worden. Er soll unter anderem einen Priester noch einmal als Seelsorger eingesetzt haben, der schon wegen Missbrauchs verurteilt war.
Söder ordnet also im Jahr 2018 an, in jedem staatlichen Gebäude muss ein Kreuz angebracht werden. Das beschließt dann etwas später auch das bayerische Kabinett.
Wir haben Religionsfreiheit, aber wir wollen die kulturelle Prägung des Landes stärker auch sichtbar machen. Dies ist kein Verstoß gegen ein Neutralitätsgebot. Der Eingangsbereich einer staatlichen Behörde, wo das jetzt angebracht werden soll, hat auch eine bewusste Entscheidung. Denn es bedeutet nämlich, dass man damit nicht wie in einem Klassenzimmer oder einem Gerichtssaal damit konfrontiert werden muss.
Aber dann passiert was, womit Söder wohl nicht gerechnet hat. Viele Bischöfe, evangelisch und katholisch, die wollen das gar nicht. Und auch die Mehrheit der Bayern lehnt das ab. Die haben nämlich das Gefühl, Söder nutzt das Kreuz, um Wahlkampf zu machen. Vor allem diese Fotos, wo er da im dunklen Anzug im Eingangsbereich der Staatskanzlei ein Kreuz aufhängt, die wirken echt merkwürdig. Da gibt's viel Spott.
Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, der sagt damals in einem Interview, er habe an Vampirfilme denken müssen. Söder, der sehe auf den Bildern aus, als wolle da jemand mit dem fast drohend erhobenen Kruzifix irgendeine Gefahr abwehren. Kretschmann ist übrigens gläubiger Katholik.
Auch Eva Karl-Faltermeier, die Kabarettistin aus der Oberpfalz, die findet den Kreuzerlass eher peinlich.
Weil das ein plakativer Söder-Küstin-Delfin-Moment ist, wo der wieder seine Presse haben will und weil die Leute das inzwischen röchern, wie will der nur verarschen.
In diesem Punkt sind sich Eva Karl-Faltermeier und ihr Vater mal einig.
Wenn ich damals der persönliche Referent vom Ministerpräsidenten Söder gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Chef, das machen wir nicht. Und zwar nicht, weil ich gegen das Kreuz bin oder gegen die Religion, sondern weil das aufgesetzt wirkt. Das nimmt man uns nicht ab.
Und Claudia Stamm, die schüttelt auch nur den Kopf. Und sie kennt Söder wirklich schon sehr lange.
Also wir haben einfach Trennung von Kirche und Staat und das weiß ein schlauer Söder natürlich eigentlich auch. Also von daher weiß ich echt nicht, was ihn da bewegt hat.
Inzwischen hört man nur noch wenig vom Kreuzerlass. Söder selbst spricht auch kaum noch darüber. In Bayern sind heute weniger Menschen in der katholischen oder evangelischen Kirche als Mitte der 90er. Trotzdem sind die Christen immer noch eine sehr große Gruppe und wichtig als Wählerinnen und Wähler für die politischen Parteien.
Also nochmal zusammengefasst. Der Staat und die Kirchen sind in Bayern bis heute eng vernetzt. Im Fall der katholischen Kirche sogar über das Konkordat, also diesen Vertrag zwischen Bayern und dem Vatikan. Und das Christentum, das ist immer noch irgendwie Teil der bayerischen Identität.
Aber gerade zwischen dem Kruzifixurteil 1995 und dem Kreuzerlass 2018, da hat sich was verändert. Das Kruzifixurteil hat noch für bayernweite Empörung gesorgt. Beim Kreuzerlass haben viele Menschen in Bayern einfach nur den Kopf geschüttelt. Und zwar nicht nur Claudia Stamm. Die kommt zu folgendem Schluss.
Ich würde sagen, dass das Christliche in der Politik nicht mehr so eine Rolle spielt. Dass die Amtskirchen eben auch, klar, durch ihren Verlust an Mitgliedern irgendwie auch einen Verlust an Macht haben.
Die Kirche, vor allem die katholische, steht massiv in der Kritik. Sie hat an gesellschaftlichem und politischem Einfluss verloren. Was daraus folgt, darüber diskutiert auch Familie Faltermeier.
Wenn das denn du da wollen willst, sagst du, okay, dann den glaube ich jetzt aus christlicher Perspektive. Da gibt es glaube ich nichts. Es ist nicht mehr wichtig. Ich glaube, dass es nicht mehr wichtig ist.
Ja, wichtig ist schon. Es wird nicht mehr wichtig genommen. Tatsache ist, dass bei uns der Trost oder die Hilfe, die man aus der Religion und aus der Kirche haben kann, wenn man sie annimmt, ist zurzeit nicht so notwendig.
Aber jetzt haben wir ein paar Krisen. Und wo gingen die Leute hin? Die Leute gingen zu extremen Parteien an den Rändern, weil es niemanden haben, der sie seelisch auffängt, weil das Miteinander und die Empathie fällt, die man immer im Kirchenplatz kriegt. Aber da ist die Kirche selber schuld. Das müssen sie richten. Es kann nicht sein, dass jemand, der eigentlich was glaubt wie ich, da fast schon Probleme hat, eine zu geben. Und da gibt es schon heftige Diskussionen bei uns daheim. Das machen wir sonst da nicht leicht.
Immer diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 6. Gott mit dir, du Land der Bayern. Ich bin Lisa Weiß.
Und ich bin Maximilian Heim. Alle Folgen dieses Podcasts gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Hinweise für uns habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an immerdiesebayern@br.de.
Die Autorin dieser Folge ist Irene Essmann.
Ton und Technik Susanne Herzig.
Sounddesign Dagmar Petrus und Martha Bahr.
Regie Rainer Schaller.
Archiv Michael Eberle.
Cover- und Grafikdesign Nadja von Dal-Armi.
Designkoordination Bibiane Wimbauer.
Beratung Till Ottlitz.
Redaktion Maximilian Heim und Lisa Weiß.
Redaktionsleitung Achim Wendler.
Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
So, und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls vom BR. Die beiden Hosts, Sophia und Dimi, die laden regelmäßig queere Gäste ein, die teilen ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen und sie bringen euch auch neue Eindrücke nahe, die sie vor Ort gesammelt haben. Es sind Folgen mit Themen wie, warum sind Coming-outs auch 2023 immer noch ein großer Schritt oder wie können wir schaffen, mit unserer Sprache niemanden zu diskriminieren? Oder warum werden eigentlich Bisexuelle oft nicht ernst genommen? Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge und in ihrer Folge am 13. September, da beschäftigen sich Sophia und Dimi auch mit der Bayerischen Landtagswahl und schauen sich an, wie queerfreundlich die Wahlprogramme der Parteien eigentlich sind. Hört doch einfach mal rein, den Link, den packen wir euch in die Shownotes.